Der zweite Schwerpunkt ist das Verhältnis von gerechtem Krieg und gerechtem Frieden. Das sind die Ziffern 162 bis 164 schwerpunktmäßig. Hier ist die klare These, Leitbild einer christlichen Friedensethik kann nie der gerechte Krieg sein, sondern immer nur der gerechte Frieden. Aber die Lehre vom gerechten Krieg hat insbesondere in ihren Frühphasen, ich sage jetzt mal jedenfalls von Augustin bis Luther oder bei Thomas von Aquin, nie die Funktion gehabt, Kriege zu legitimieren und zu fördern, sondern sie immer einzudämmen und zu verhindern. Denn die Kriterien sind streng und die Latten liegen hoch. Und diese Funktion, ethische Prüffragen zur Verfügung zu stellen, Kriterien für die Verwendung, den Einsatz von Gewalt als Ultima Ratio, die behalten die Gesichtspunkte des gerechten Krieges, wenn man sie aus diesem Theoriezusammenhang löst, und das ist unschwer möglich. Und da ich den Text nicht geschrieben habe, kann ich ihn auch mal loben und sagen, die Teile, in denen diese Kriterien sehr einfach und klar beschrieben werden, die sind meines Erachtens so gut gelungen, dass sie sich geradezu für Lehrkräfte eignen, das rauszukopieren und direkt eins zu eins im Unterricht umzusetzen. Da hat man also auch außerordentlich brauchbares Material. Der dritte Schwerpunkt, wo eine Zusammenführung gelungen ist, den hat der Ratsvorsitzende angesprochen, vom heute noch 1959 in den Heidelberger Thesen, der Einsatz, die Drohung von Atomwaffen ist heute noch friedensethisch zu verantworten, kommen wir einstimmig und einmütig zu dem Ergebnis, heute ist die Drohung mit dem Einsatz atomarer Waffen friedensethisch nicht mehr zu rechtfertigen. Warum? Weil diese Drohung sich in den letzten Jahrzehnten als einer der Hauptgründe dafür erwiesen hat, dass immer neue Begehrlichkeiten nach atomaren Waffen entstanden sind. Mit dem Aufkommen von starken Schwellenländern entsteht auch ein Selbstbewusstsein der Nationen, die es nicht dulden wollen, dass einige Atomwaffenbesitzer ihnen ihren Willen aufzwingen können. Und es wird zu einer Frage der Selbstachtung, wenn man mit der Drohung dieser Waffen konfrontiert ist. Wir hatten das schon in Pakistan, in Indien, haben jetzt die Situation vielleicht im Iran, wir verfolgen das ja alle mit, und in Israel undercover oder irgendwo im Boden auch. Und das hat dazu geführt, dass gerade die Drohung mit Atomwaffen zur Verbreitung der Atomwaffen geführt hat. Das ist das Hauptargument, warum wir einmütig in der Kammer, und ich denke, es war auch der Grund einmütig im Rat, dazu Ja sagen konnten. Es ist heute nicht mehr friedensethisch zu rechtfertigen, mit diesen Waffen zu drohen. Die einen sagen, dann muss man sie auch konsequent abrüsten und abschaffen, denn ihr Vorhandensein allein wirkt als Drohung. Die anderen sagen, nein, das ist keine notwendige Konsequenz. Erstens, man kann solche Waffen nicht wegerfinden und zweitens, wir leben in einer Situation, in der nicht nur bestimmte Länder, sondern etwa auch terroristische Gruppen nach solchen Waffen streben könnten. Und darum ist es friedensethisch verantwortbar, sie vorzuhalten, aber nicht mit ihnen zu drohen. Ich würde freilich sagen, wenn man die Position ernst nimmt, dann müssten die atomwaffenbesitzenden Länder nicht nur auf die Drohung verzichten, sondern diesen Verzicht auch ausdrücklich öffentlich erklären. Das ist ein Schritt, in dem ich ein wenig über den Text hier hinausgehe, aber er liegt auf der Linie dieser Logik. Vierter Punkt schließlich. Das Verhältnis von Religion und Friede. Hier sind es vor allem die Ziffern 30 folgende und dann die Ziffern 41 bis 49, die einschlägig sind. Das Thema Religion und Friede wird in der Öffentlichkeit vor allem unter dem Stichwort Friedensgefährdung durch Religionen diskutiert. Und dazu steht in diesem Text viel und nicht nur zum Fenster hinaus geredet, sondern auch und immer zuerst nach innen, dass auch wir als Christen eine friedensgefährdende Geschichte haben, die wir zu übernehmen und zu verantworten haben und dass auch das Christentum nicht gänzlich vor der Gefahr gefeit war. Nordirland ist ein trauriges Beispiel, Religion für Krieg zu instrumentalisieren. Auf der anderen Seite sehen wir immer deutlicher und die im Frühjahr veröffentlichte Arbeit von Weingart, Religion macht Frieden, 2007 bei Kohlhammer erschienen, zeigt auf etwa 400 Seiten eine Fülle von konkreten Beispielen, wo friedensstiftende und schaffende Potenziale von Religion Religionen, nicht nur Christentum, sichtbar geworden sind. Dies beides führen wir zusammen in dem Gedanken, dass es eine der wesentlichen Leistungen von Religionen ist und sein muss, in dem Bereich, in dem sie relevant vertreten sind, der Gewaltanwendung im Namen der Religion jede Legitimation zu entziehen und abzusprechen. Wir haben gesagt, wir erwarten, dass zum Beispiel hochrangige Vertreter des Islam in ihrem Bereich öffentlich und beharrlich Selbstmordattentate delegitimieren. Als wir das geschrieben haben, wussten wir noch nichts von der am 12. Mai dieses Jahres erschienenen Kabuler Resolution, die gipfelt in dem Satz: Selbstmordanschläge sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen den Islam. Solche Äußerungen immer wieder und öffentlichkeitswirksam platziert, könnten einer der wichtigen Beiträge sein zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Schaffung des Friedens. Auch hier werden zwei Perspektiven Friedensgefährdung, Friedenssicherung zusammengetragen. Drei Sätze noch zum Ton der Denkschrift. Der Ratsvorsitzende hat ihn zu Recht als nüchtern bezeichnet. Wir haben kein Interesse daran, hochfliegende Erwartungen zu wecken, sondern wir beginnen schon im Vorwort mit einem auf Nachdenklichkeit gestimmten Ton und halten den auch durch. Nüchterner Realismus tut dem gerechten Frieden einen besseren Dienst als die Weckung hochfliegender Erwartungen. Und nüchterner Realismus, der sich mit Tatkraft paart, ist vielleicht das, was in diesen und anderen Fragen dasjenige ist, was uns als Christen am besten ansteht. Vielen Dank.